Wir haben uns Karfreitag schon aus dem Markus-Evangelium das Kreuzigungsgeschehen angesehen und diese großartige Perspektive entfaltet, die uns damit geschenkt ist. Und deshalb setzen wir heute den Bericht im Markus-Evangelium fort. Ostern, die ganz neue Perspektive. Ich lese aus dem Markus-Evangelium Kapitel 16 von Vers 1 bis 18. Und als der Sabbat vergangen war, kauften Maria von Magdala und Maria, die Mutter des Jakobus, und Salome wohlriechende Öle, um hinzugehen und ihn zu salben. Und sie kommen sehr früh am ersten Wochentag zu der Gruft, als die Sonne aufgegangen war, und sie sprachen zueinander: Wer wird uns den Stein von der Gruft wegwälzen? Und als sie aufblickten, sehen sie, dass der Stein zurückgewälzt ist. Er war nämlich sehr groß. Und als sie in die Gruft eintraten, sahen sie einen jungen Mann zu Rechten sitzen, bekleidet mit einem weißen Gewand, und sie entsetzten sich. Er aber spricht zu ihnen: Entsetzt euch nicht. Ihr sucht Jesus, den Nazarener, den Gekreuzigten. Er ist auferweckt worden. Er ist nicht hier. Siehe da die Stätte, wo sie ihn hingelegt haben. Ich mache mal hier einen Einschub. Wir haben uns vielleicht schon daran gewöhnt als Christen, dass wir die Auferstehung feiern. Eine leibliche Auferstehung. Aber das war damals etwas komplett Außergewöhnliches. Das glaubten damals niemand. Selbst im Judentum gab es nur vereinzelt eine Auferstehungshoffnung. Wenn wir durch das Alte Testament lesen, sehen wir nur vereinzelt Anflüge davon, dass Hiob, dass David geglaubt haben, dass sie vielleicht durch Gottes Macht weiterleben könnten. Hier und da, wie so ein Blick durch den Vorhang bei den Propheten. Aber dem Volk war das nicht klar. Und sie lebten ja in einer hellenistischen Welt von der griechischen Philosophie geprägt. Und da gab es natürlich auch alle möglichen philosophischen Ansätze, was sein könnte. Und da gab es sehr wohl die Theorie, dass unsere Seele eigentlich nur in den Körper eingezwängt ist, wie in ein Gefängnis, und dass sozusagen unser Verstand erlöst werden müsste. Dazu gehörte dann so eine Leibfeindlichkeit, dass unser Körper also etwas Schlechtes ist. Und insofern müssen irgendwann die Seelen befreit werden und dann schwebt man körperlos als Seele irgendwo hin. Also ein bisschen ähnlich wie irgendwelche esoterischen Vorstellungen und auch heute noch philosophische Vorstellungen, dass man sich dann da körperlos irgendwie ins Nichts oder in einen großen Geist oder irgendwas auflöst. Also so eine Seelenwanderung, das gab es, solche Vorstellungen. Aber doch nicht, dass jemand komplett mausetot war und komplett mit neuem Körper wieder aufersteht. Das war etwas absolut Neues. Und Christen haben im ersten Jahrhundert geglaubt, mit dem Befund des Alten Testamentes, dass Gott uns ja mit unserem Körper gut geschaffen hat. Und einst bei den ersten Menschen waren auch diese Körper vollkommen, als die Menschen noch in unmittelbarer Gottesgegenwart lebten. Da gab es keine Alterserscheinungen der Körper, keine Hinfälligkeiten, keine Krankheiten am Körper. Unsere Gottebenbildlichkeit bedeutet auch, dass unsere Körperlichkeit Gottes gute Schöpfung ist. Also wir müssen nicht generell überhaupt am Ende von einem Körper erlöst werden. Sicher ist es schön, dass Gott uns einen neuen, ewigkeitstauglichen Körper gibt. Also insofern war diese leibliche, körperliche Auferstehung ein absolutes Novum in der damaligen Zeit. Das glaubte niemand. Also es war verrückt, dass die ersten Christen das behaupteten. Und bei Paulus finden wir deswegen auch im 1. Korintherbrief, Kapitel 15, wo er sehr viel über Auferstehung schreibt, dass er von einer plötzlichen Verwandlung spricht. Ja, und so wurde auch Jesus von Gott auferweckt und plötzlich verwandelt. Jesus hatte nach seiner Auferstehung einen ewigkeitstauglichen menschlichen Körper. Er erschien nicht irgendwie als Zombie oder komischer Geist, als Alien. Nein, er hatte sogar noch Merkmale seines Körpers, nämlich die Nägelmale, die seine Freunde berühren durften. Auch wenn davon auszugehen ist, dass ihm diese Nägelmale dann keine Schmerzen mehr bereiteten. Und im Johannesevangelium hatte Jesus selber etwas dazu gesagt, wie wir Auferstehung verstehen sollen. Im Johannesevangelium, Kapitel 5, Vers 24, da hatte Jesus gesagt, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat ewiges Leben, also schon jetzt, und kommt nicht ins Gericht, wird nicht mehr verurteilt, wenn einmal alle vor Gott stehen werden, sondern er ist aus dem Tod in das Leben übergegangen. Aus diesem geistlichen Tod, Tod für Gott zu sein, lebt er jetzt für Gott. Deshalb ist der geistliche Tod überwunden und wir sind eigentlich schon da, wo wir uns für Vertrauen an Jesus entscheiden, ins Leben, ins Ewige übergetreten. Unser Leben ist hier schon der Beginn des ewigen Lebens, auch wenn wir noch einmal durch unseren körperlichen Tod hindurch müssen. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, dass die Stunde kommt und ist jetzt da, wo die Toten die Stimme des Sohnes Gottes hören werden und sie, die sie gehört haben, werden leben. Wir haben eine Auferstehungshoffnung. Irgendwann werden wir alle die Stimme des Gottessohnes hören und werden verwandelt werden, so schreibt es Paulus, und werden ewig leben. Also es geht um eine körperliche Auferstehung. Und das war etwas ganz Besonderes, ein etwas besonders Neues. Und Jesus hatte selbst über sich gesagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er gestorben ist. Und jeder, der da lebt und an mich glaubt, wird nicht sterben in Ewigkeit. Also zwar hier auf der Erde, aber nicht in Ewigkeit. Das heißt, beim Christwerden schon, was in der Bibel Umkehr und Neugeburt genannt wird, beginnt ewiges, unzerstörbares Leben. Wenn du dich heute an Jesus festmachst, dann hast du jetzt schon ewiges, unzerstörbares Leben. Auch wenn du noch durch diese Weltgeschichte musst und einen Tod erleben wirst, einen körperlichen. Aber eigentlich hat dein neues Leben schon längst hier begonnen. Nach dem körperlichen Tod werden wir eine Verwandlung erleben. Das heißt, unsere Persönlichkeit, an der wir uns erkennen werden, die wird mit ewigkeitstauglichem neuen Körper auferstehen. So, das war ein kleiner Einschub, was eigentlich damit neu begonnen hat, eine ganz neue Vorstellung. Gehen wir weiter in unseren Text. Markus Evangelium, Kapitel 16, Vers 7. Also, die Frauen hatten einen jungen Mann, einen Engel, getroffen und er redete mit ihnen. Und er sagte zu ihnen, geht hin, sagt seinen Jüngern und Petrus, dass er euch nach Galiläa vorausgeht. Dort werdet ihr ihn sehen, wie er es euch gesagt hat. Und sie gingen hinaus und flohen von der Gruft, denn Zittern und Bestürzung hatte sie ergriffen und sie sagten niemand etwas, die sie wohl unterwegs trafen, denn sie fürchteten sich. Und das beschreibt nochmal die allererste furchtsame Reaktion auf dieses menschlich komplett unerwartete Ereignis der Auferstehung. Dann geht es weiter in Vers 9, als er aber früh am ersten Wochentag auferstanden war, erschien er, Jesus, zuerst der Maria Magdala, Maria von Magdala, von der er 7 Dämonen ausgetrieben hatte. Und die ging hin und verkündete es denen, die mit ihm gewesen waren und trauerten und weinten. Und als jene das hörten, dass er lebe und von ihr gesehen worden sei, glaubten sie nicht. Danach aber offenbarte er sich zweien von ihnen unterwegs, als sie aufs Land gingen. Und jene gingen hin und verkündeten es den übrigen. Auch jenen glaubten sie nicht. Nachher offenbarte er sich den 11 selbst, als sie zu Tisch lagen, und schalt ihren Unglauben und ihre Herzenshärtigkeit, dass sie denen, die ihn auferweckt gesehen hatten, nicht geglaubt hatten. Und er sprach zu ihnen, geht in die ganze Welt, hier steht griechisch Kosmos, also alles, was wir als Welt vorfinden, und predigt das Evangelium der ganzen Schöpfung, also jedem Menschen, den ihr trefft, allen Menschen, die zu dieser Schöpfung gehören. Wer gläubig geworden und getauft ist, wird gerettet werden. Aber wer ungläubig ist, der wird verdammt werden. Und dann heißt es weiter, dass Zeichen ihnen folgen werden. Ich will mal gerade meinen Text suchen. Moment. Nein, Moment. So ist das, wenn man nicht die Bibel aufschlägt, sondern Zettel hat. Auf jeden Fall kriegen sie eine richtige Ermutigung. Und Jesus sagt zu ihnen, dass ihnen Zeichen folgen werden. Und zwar Zeichen werden ihnen folgen, die glauben. In meinem Namen werden sie Dämonen austreiben. Sie werden in neuen Sprachen reden. Sie werden Schlangen aufheben. Und wenn sie etwas Tödliches trinken, wird es ihnen nicht schaden. Schwachen werden sie die Hände auflegen und sie werden sich wohlbefinden. Das ist also die Geschichte, überliefert von Markus in Kapitel 16. Jesus sagte zu ihnen, geht in die ganze Welt und predigt das Evangelium der ganzen Schöpfung. Predigt mit Worten, predigt mit eurem Leben, predigt allen. Wenn wir damals gelebt hätten und er zu uns gekommen wäre, was hätte er wohl uns gesagt? Oder wenn jetzt die Tür aufgehen würde und er würde jetzt hier reinkommen, wir würden ihm das Mikro geben, was würde er uns wohl sagen heute? Zuallererst. Ich denke, er würde uns das Gleiche sagen. Das, was er allen gesagt hat, geht, verkündigt diese gute Nachricht. Eine richtig gute Nachricht kann man doch eigentlich auch gar nicht für sich behalten, oder? Dass der Tod besiegt ist, dass wir eine ewige Hoffnung haben, dass Jesus lebt. Gibt es eine bessere Botschaft für uns, für heute, für gute Tage, für schlechte Tage, für die Ewigkeit? Eigentlich nicht. Was für eine großartige Perspektive. Und ich möchte jetzt noch einmal wechseln in eine Geschichte auch aus dem Markus-Evangelium, Kapitel 5. Denn diese Geschichte hat ganz viel Parallelen. Jesus hat ihnen nämlich vorgelebt. Er schickt sie nicht in etwas, was er nicht die ganze Zeit ihnen vorgeführt hatte. In Markus 5 lesen wir eine sehr anrührende Geschichte in Vers 1 bis 20. Ich lese Auszüge daraus. Ihr könnt das gern zu Hause detaillierter nachlesen. Jesus war mit seinen Freunden unterwegs und sie kamen an das jenseitige Ufer des Sees in das Land der Gerasener. Und als er aus dem Boot gestiegen war, begegnete ihm sogleich von den Grüften her ein Mensch mit einem unreinen Geist, der seine Wohnung in den Grabstätten hatte. Gräber galten damals als unrein. Der seine Wohnung in den Grabstätten hatte und selbst mit Ketten konnte ihn keiner mehr binden, da er oft mit Fußfesseln und mit Ketten gebunden worden war und die Ketten von ihm in Stücke zerrissen und die Fußfesseln zerrieben worden waren. Niemand konnte ihn bändigen. Wenn man das so liest, dann ergreift das einen förmlich, was das für ein elender Mensch gewesen sein muss. Wie gebeutelt, wie geplagt, wie geknechtet. Und Menschen wussten gar nicht, wie sie mit ihm umgehen sollten. Heute würde man so jemanden einliefern und wir haben gar keine Vorstellung, wie es ist, mit so jemandem umzugehen. Heute würde man ihn wahrscheinlich medikamentieren, dass er so zugedröhnt ist, dass er sich gar nicht mehr weiter regen kann. Ein Elend. Und Jesus befreit diesen Mann. Und wir lesen dann in Vers 15, und sie kommen zu Jesus und sehen diesen Besessenen bekleidet und vernünftig dasitzen. Das war für sie ein Wunder. Und sie fürchteten sich. Wie konnte das geschehen sein? Und die es gesehen hatten, erzählten ihnen, was mit dem Besessenen geschehen war. Und als Jesus in das Boot stieg, bat ihn der, der besessen gewesen war, lesen wir in Vers 18, dass er bei ihm sein dürfe. Und Jesus gestattete es ihm nicht, sondern spricht zu ihm, geh in dein Haus zu den Deinen und verkündige ihnen, wie viel der Herr an dir getan und wie er sich deiner erbarmt hat. Und er ging hin und fing an, nicht nur zu Hause, wie wir lesen, sondern im ganzen 10-Städte-Gebiet auszurufen, wie viel Jesus an ihm getan hatte und alle wunderten sich. Ich finde, diese Geschichte ist eine der krassesten Vorher-Nachher-Geschichten, die uns in den Evangelien berichtet wird. Da ist auf eine schlimmste Weise ein Mensch versklavt und selbstzerstörerisch unterwegs, geknechtet. Und nachdem er Jesus begegnet ist und ihm nachfolgt, ist er auf erstaunliche Weise im Auftrag seines Herrn, im Auftrag seiner Majestät unterwegs, des Königs des Universums, sozusagen wie so ein christlicher James Bond. Unglaublich. Und dieser Mann hat Mut, in der ganzen Gegend herumzuziehen. Ich weiß nicht, ob uns das schon jemals aufgefallen ist, wie ungewöhnlich diese Situation eigentlich ist. Ich meine, ist seine Bitte denn nicht völlig verständlich, mit Jesus zu ziehen? Und ist die Antwort von Jesus nicht grob fahrlässig? Ich meine, dieser gebeutelte Mann, also das ist für die Ausbreitung und die Etablierung des Christentums im ersten Jahrhundert bei den herausfordernden Situationen und Christenverfolgung wichtig war, dass Jesus eine Kerntruppe 3 Jahre geformt hat, seine 12 Jünger, das verstehen wir doch. Dieser Mann war jahrelang, vielleicht jahrzehntelang von bösen Mächten geknechtet, von Menschen isoliert, von Menschen misshandelt, gedemütigt, geächtet worden. Brauchte der nicht ganz offensichtlich enge christliche Gemeinschaft und Begleitung, um so langsam Stück für Stück stabilisiert zu werden, im Glauben zu wachsen und überhaupt irgendwie ins Leben zu finden? Ich meine, ist seine Bitte nicht völlig verständlich, bei Jesus bleiben zu dürfen? Überfordert Jesus nicht diesen Mann komplett an seinem Neuanfang, dass er gleich gehen soll, so nach dem Motto auf sich gestellt und die gute Nachricht verkündigen soll? Ich meine, warum reagiert Jesus so? Warum mutet er ihm das zu? Und warum ist genau das die absolut richtige und seelsorgerliche Anweisung? Warum ist diese Reaktion Jesu die einzig richtige Anweisung für jeden, der Jesus folgen will? Weil eben nur derjenige, der geht und der die gute Nachricht verkündigt und in die Welt bringt, in seine Welt, wo er halt ist. Also nur der, der wirklich vom Drehen um sich selbst und seine Situation wegkommt und fortan um die Ausbreitung des Evangeliums dreht. Weil nur der wirklich im Glauben wachsen wird. Bibelstudium, christliche Gemeinschaft, Hauskreis, Jüngerschaftskurse, Gottesdienst, das ist alles schön und gut. Aber im Glauben wachsen wir durchschlagend da, wenn wir uns als Gesandte Jesu in dieser Welt verstehen und auch als solche leben. Also geh, geh, sagt im ganzen Markus-Evangelium und in diesem Text, in dem Kapitel und auch in diesem Kapitel Jesus immer wieder zu den Menschen. Das ist wahrscheinlich die größte Aufforderung des Neuen Testamentes. Geh, geh und verkündige, egal wie kurz du Jesus erst kennst, geh los in deine Welt und sei eine gelebte Botschaft, sei eine wandelnde Verkündigung. Das ist das Leben, wozu es Ostern gibt. Und Paulus beschreibt es so: daher, wenn jemand in Christus ist, sich mit diesem Auferstandenen verbindet, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen. Neues ist geworden und so sind wir nun Gesandte an Christi Stadt, indem Gott gleichsam durch uns die Menschen ermahnt. Wir bitten für Christus, lasst euch versöhnen mit Gott. Was für eine großartige Botschaft der Versöhnung. Gott hat die Welt, die Menschen mit sich versöhnt. Wir können das gar nicht von uns aus. Gott hat es getan. Er ist der Akteur, quer durch die Bibel, quer durch die Geschichte und quer durch unser Leben. Er hat uns mit sich versöhnt, in Jesus Christus. Und jetzt ist Versöhnung möglich, zwischen Gott und uns, zwischen Menschen und uns. Und das ist das doch, wonach wir alle hungern, wonach wir tiefste Sehnsucht haben, nach heilen Beziehungen, nach der heilen Beziehung zu Gott und mit Menschen. Und diese Botschaft geht jeden an. Nach dieser Botschaft sehnt sich jeder. Geh hin in dein Haus und zu den Deinen. Und den hat es nicht gehalten. Der lief im ganzen 10-Städte-Gebiet umher. Und Jesus sagte seinen 12 Freunden, geht in die ganze Welt, seinen 11 Freunden, aber dann auch den 12 Nachfolgern, die als Apostel durch die Welt zogen. Geht hin in die ganze Welt und predigt das Evangelium, die gute Nachricht der ganzen Schöpfung. Gottes Liebe, Vertrauen. Wir vertrauen dieser guten Nachricht. Deshalb gehen wir los. Wir vertrauen Gottes Liebe. Dieser Liebe, die für uns ans Kreuz ging und die für uns den Himmel aufreißt und die Ewigkeit aufreißt, uns unzerstörbares Leben gibt. Nichts ist unmöglich. Und deshalb können wir mit dieser Auferstehungshoffnung, diesem Ostergeschehen gar nicht für uns allein bleiben. Es geht gar nicht. Wir wollen Glauben gemeinsam leben, mit anderen teilen. Das wollen wir. Wir können doch gar nicht anders, oder? Und deshalb wollen wir Hoffnung weitergeben. Das ist das persönliche Rezept für Glaubenswachstum. Willst du im Glauben wachsen? In jedem Fall wird die Antwort sein, dann geh los und sei eine gelebte Botschaft. Und schau, was Gott durch dich in dieser Welt verändern wird. Ja, wo sollen wir denn nun verkündigen? Na, eben wo du hinkommst. Verkündige einfach die gute Nachricht, wie es gerade passt und wie Gott es dir eingibt. Lebe diese Botschaft der Liebe. Fang an, Menschen wahrzunehmen. Fang Menschen an, Wert zu schätzen, ihnen Würde zu geben, indem du sie achtest, indem du ihnen zuhörst, indem du ihnen nämlich die Scham nimmst, weil du sie wertschätzt, indem du ihr Vertrauen gewinnst, indem du Beziehungen baust, indem du einfach Momente der Begegnung nutzt, indem du einfach Menschen liebst, so wie Gott dich liebt. Ostern ist eine ganz neue Perspektive. Und dann wachsen wir, wenn wir einsteigen in diese Perspektive. Und er sprach zu ihnen, geht hin in die ganze Welt und predigt das Evangelium der ganzen Schöpfung. Also ziehen wir los. Und wir sind ja immer irgendwo und unterwegs. Ich war vor anderthalb Wochen in Thüringen auf der Tagung der Deutschen Evangelischen Allianz. Da hatten wir ein ganz besonderes Treffen, wirklich bemerkenswert. Wir 45 über 45, oft weit über 60-Jährige, hatten 160 junge Leiter eingeladen zu einem Treffen. 160 Leute unter 35. Und das war eine sehr interessante Mischung. Und der Altersdurchschnitt war mal wirklich wohltuend niedrig. Und es war eine beeindruckende Tagung. Ich wollte Donnerstagabend aber hier zum Alpha-Kurs wieder da sein und bin deshalb mittags in Bad Blankenburg in so einen Bimmelzug gestiegen. Da habe ich dann noch eine junge Frau entdeckt, die auch auf der Tagung war. Dann haben wir uns zusammengesetzt und so die erste Viertelstunde einfach nochmal so uns ein bisschen kennengelernt und gesprochen und ausgetauscht. Und uns gegenüber saß, ich sag mal, so eine 60-jährige Frau etwa. Und naja, sie muss irgendwie mitgekriegt haben, dass wir Christen sind, denn irgendwie wir haben ja unverfroren über alles Mögliche ganz offen geredet. Und als wir dann gerade so eine Gesprächspause hatten, fragte die Frau, wie weit wir denn mitfahren würden mit dem Zug. Und dann erzählte sie uns ihre Geschichte. Und ich war da ganz angerührt von. Sie fährt nämlich selten irgendwo hin. Eigentlich ist sie da, wo sie lebt, in ihrem Dorf. Und sie ist Hartz-IV-Empfängerin. Sie hat auch gar kein Geld, irgendwie durch die Welt zu touren. Und es gibt auch gar nicht so viel, was ihr im Leben Freude bereitet. Aber sie wollte nach Erfurt zu einem Popkonzert. Da war sie schon 3-mal gewesen. Und sie wollte noch ein 4. Mal hin, denn beim letzten Mal hatte sie kein Autogramm bekommen. Und sie wollte unbedingt ein Autogramm kriegen. Aber sie war sich super unsicher. Das war wohl ganz schwer gewesen, dass sie überhaupt am Fahrkartenautomat diese Fahrkarte gelöst bekommen hatte, mit vielerlei Hilfe. Und nun saß sie in dem Zug. Und für sie war es ein Problem, dass das Konzert wahrscheinlich, also so schätzungsweise, genau weiß man das ja nicht, da irgendwie um 12:30 aufhören würde. Sie hat kein Auto, sie kann nicht Auto fahren. Und da fährt auch kein Zug mehr zurück. Und sie hat sich schon überlegt, dass sie wahrscheinlich dann auf dem Bahnhof irgendwie die Nacht verbringen müsste. Aber sie hatte eine Bekannte mit einem Auto und die war so freundlich und hatte gesagt, sie würde sie abholen. Und dann meinte ich so zu ihr, ach, dann klappt es ja gut, dann verständigt ihr euch einfach nach dem Konzert, auch wenn es unsicher ist, wann das nun überhaupt endet, mit Handy, da werdet ihr euch ja finden. Meinte sie, ja, sie hat kein Handy. Okay, das ist natürlich dann schon ein bisschen schwieriger, sich irgendwie noch zu finden. Aber sie hatten irgendwie so ausgemacht, da so quer übers Messegelände, irgendwie ist da wohl ein Parkplatz und da soll die stehen und die Scheinwerfer anmachen. Und irgendwie hoffte sie um 12:30 vielleicht dann ihre Freundin zu treffen, dass die nicht mit unverrichteten Händen wieder nach Hause fährt. Und irgendwie, also ich hatte dieses starke Bedürfnis, dieser Frau was von Jesus zu erzählen. Und ich habe dann einfach, also ich habe an den Minuten gesehen, dass dieses Dorf, wo ich da wieder aussteigen musste, immer näher rückt. Und dann habe ich einfach gesagt, also ich bin Christin und eins weiß ich, Gott liebt sie Und sie sind definitiv nicht allein, was immer jetzt heute Abend läuft. Und sie können mit diesem Gott reden. Und dann meinte sie verblüfft, ich auch? Also ich bin überhaupt nicht kirchlich. Meinte ich, das macht überhaupt nichts. Dieser Gott liebt sie. Und sie können mit ihm reden, so wie sie mit uns reden. Und der ist bei ihnen. Und sie werden nicht alleine sein. Und dann war sie ganz, ganz berührt und meinte, also dann werde ich heute Nacht an sie denken und an das, was sie mir gesagt haben. Und dann sind wir auch schon in den Bahnhof eingefahren und ich musste immer schnell meine Jacke nehmen und meinte, ja und bitte, bitte vergessen Sie nicht, dieser Gott liebt Sie und mit dem können Sie immer reden. Und dann bin ich raus aus dem Zug und ich hoffe, diese andere junge Frau von der Konferenz hat dann irgendwie mit ihr noch ein bisschen weiter geredet, vielleicht mit ihr gebetet. Aber wenn nicht, also ich denke, Gott kümmert sich um sie. Aber es war mir ein tiefes Bedürfnis, diese Bahnfahrt zu nutzen, weil ich dieser Frau begegnet bin und es mich anrührte, dass das Höchste in ihrem Leben das Autogramm eines Popsängers ist und dass sie solche Nöte hat und solche Ängste verständigerweise auch aussteht, aber dass ich dachte, da gibt es ein ganz anderes Leben, in das sie einsteigen könnte. Und insofern bin ich dankbar, ihr begegnet zu sein. Letzten Donnerstag vor Alpha wollte ich noch schnell was einkaufen, nämlich den Nachtisch für das Abendbrot. Bin im Treppenhaus bei mir runtergelaufen und treffe eine Nachbarin. Also ich kenne sie nicht besonders gut, aber sie lebt wohl alleine in der Wohnung. Manchmal begegnen wir uns und grüßen uns. Und als ich habe ihr schöne Ostern gewünscht und dann sagt sie, hey du, ich habe dich ja in der Zeitung gesehen. Und dann dachte ich erstmal in der Zeitung, ach ja, im Wochenblatt. Ich dachte gar nicht, dass Leute unter 50 das überhaupt lesen. Aber tatsächlich, also weil es eine Stadtteilsprechstunde gibt, war ich tatsächlich im Wochenblatt, weil ich da einmal im Monat auch als jemand aus dem Sanierungsbeirat und für die Christusgemeinde jetzt in meinem Büro der Hellbruckstraße ehrenamtlich sitze, montags einmal im Monat. Und sie hatte mich da gesehen und da dann erst gemerkt, ach, die da oben wohnt, im 5. Stock, ist Pastorin. Es steht ja auch nicht irgendwie auf meinem Pullover drauf, von daher konnte sie es ja nicht wissen. Und dann kamen wir also ins Gespräch darüber, ein total nettes Gespräch und ich habe mich schon gewundert, weil sie dann fragte, wo ich denn Pastorin sei und dann habe ich ihr erzählt und ich war schon ganz erstaunt, dass sie so offen dafür war, weil ich in einer evangelischen Freikirche bin. Und dann erzählte sie, ja, sie hätte einen Kollegen gehabt und er wäre in der Elimkirche und es wäre ein so kompetenter ITler, so ein netter Mensch. Und dann dachte ich, wie wunderbar, dass man sich im Treppenhaus mit jemand über einen anderen Christen unterhalten hat. Ich kenne den auch, der ist dann nämlich Pastor geworden und ist jetzt nicht mehr ITler, aber sie erinnert sich an ihn. Und er war ein positiver Kollege. Sie hat von ihm bestimmt einiges so gehört. Und er war eine gute Vorlage für mein Gespräch im Treppenhaus mit ihr. Und so konnte ich die Situation nutzen, sie einfach einzuladen, dass sie mal zu uns in Gottesdienst kommt. Und sie meinte, ja, das muss ich dann wohl mal unbedingt machen. Mal sehen, keine Ahnung. Sie meinte dann, Ostern, wenn so viele kommen, da gehe ich lieber nicht, aber vielleicht ein anderes Mal. Also, okay, es gibt immer wieder Gelegenheiten und ich war so dankbar, dass ich mit dieser Frau ins Gespräch kam und wir jetzt so einen Anknüpfungspunkt haben, den wir bisher nie hatten. Und ein Christ aus der Elim-Gemeinde ist maßgeblich daran beteiligt, dass es vielleicht auf so einen fruchtbaren Boden fiel. Dann bin ich ja weiter zum Supermarkt. Ich wollte ja einkaufen gehen. Und es gab lange Warteschlangen. Man kann sie dann aussuchen, welche Schlange nimmt man. Und in einer Schlange stand als letztes eine Frau mit einem quirligen Kind. Und ich dachte, ach, da gehe ich hin, das kann ich ab. Andere wären vielleicht genervt. Also, Supermarkt. Situation. Und dann merke ich, ich kenne diese Frau irgendwo, aber es war mir nicht so ganz klar, ist das jetzt eine, mit der mal einer unserer Kinder in die Grundschule ging oder ist es eine Frau, die mal im Miniclub war. Also ich wusste es nicht, aber ich habe sie einfach freundlich begrüßt. Sie hat mich auch begrüßt und dann hat sie nach meiner Tochter gefragt, dann wusste ich, ach, sie ist doch die aus der Grundschule. Und dann hat sie eben erzählt, dass sie alleinerziehend ist und dass ihre Familie sie ziemlich verstoßen hat, weil sie eben ein uneheliches Kind hat und das war ja nun dabei. Und ich habe ihr dann nochmal so gesagt, dass ich glaube, dass jedes Kind ein Gottesgeschenk ist und habe sie ermutigt und wir haben ein bisschen gesprochen und mir fiel dann auch wieder ein, dass ich ja auf Facebook mit ihr befreundet bin, weil sie mich da irgendwann mal gefunden hat. Und dann meinte sie auch, ja, sie sieht manchmal so meine Posts, dachte ich, ach, wunderbar. Und dann meinte sie, und ich habe gerade diese Woche das erste Mal kapiert, wo es bei euch reingeht. Ich bin nämlich die Diesterwegstraße lang gelaufen und da habe ich gesehen, da gibt es ja einen Seiteneingang. Da habe ich noch zu meiner Freundin, mit der ich unterwegs war, gesagt, ach, das ist der Eingang, da oben ist nämlich eine Kirche. Also dachte ich, ist ja auch interessant, dass ich sie gerade in dieser Woche treffe. Und dann meinte sie, naja, aber sie ist auch nicht mehr so viel bei Facebook, also eigentlich nur wegen Flohmärkten, weil sie dann guckt, mal billig was zu kriegen. Und da dachte ich, super, wir haben bald Verschenke-Flohmarkt. Und dann meinte sie, wann ist der? Und meinte ich, oh, das weiß ich gerade nicht, aber ich schreibe es dir bei Facebook, ich schreibe dir das Datum. Und ja, jetzt habe ich so einen Ansatzpunkt, sie zu unseren Flohmärkten einzuladen. Und ja, das war nur so eine kleine Situation, aber ich habe mich gefreut, was es immer wieder für Begegnungen und Vorlagen von Gott gibt. Und ganz egal, wo du dich vielleicht ehrenamtlich in deiner Freizeit engagierst, vielleicht im Elternrat, bei deinen Kindern, im Betriebsrat, auf der Arbeit, vielleicht bist du beim Sport, knüpfst dort Beziehungen, ganz egal, wo du dich aufhältst. Es gibt so viele Situationen, auch wenn wir so sozial unterwegs sind, wo wir helfen, wo wir mit Menschen Berührung haben, da werden sich Gelegenheiten auftun. Ich habe auch im Stadtteil ein Ehepaar kennengelernt über die Flüchtlingsarbeit, in der ich mich ehrenamtlich engagiere. Und wir treffen uns inzwischen. Und Montag vor einer Woche haben wir darüber gesprochen, wie komisch das für sie eigentlich ist, dass Kirche also eine Institution ist, wo man hingehen soll, damit man was über Glauben erfährt. Und dass sie eigentlich überhaupt nicht mit Kirche verbunden hätte, dass dort Fragen beantwortet werden, die sie sich stellt. Also, dass das mit ihrer persönlichen Sehnsucht zu tun hätte. Und dass das eigentlich komisch ist, dass es dafür so Gebäude gibt und in die muss man dafür gehen. Und da habe ich gesagt, ja, das ist auch nur bei uns so. Wenn wir jetzt in einem Land leben würden, wo Christen verfolgt würden, dann würde das ganz anders laufen. Dann könnten wir Christen, die ja nicht in die Gemeinde zu einem Alpha-Kurs oder Gottesdienst einladen, dann wäre das anders gelaufen. Dann hätten wir uns auch privat getroffen und dann hätten wir wohl privat einfach irgendwann gesagt, ich habe ein Lieblingsbuch und hätten die Bibel rausgeholt und hätten gesagt, darf ich dir mal was vorlesen? Wollen wir mal gemeinsam zusammen darin lesen? Und dann meinte sie, das ist ja viel schöner. Und da dachte ich, wie krass ist das eigentlich, dass wir Kirche so als Platzhalter haben, dass das den Menschen dann alles bringen soll, statt dass wir unterwegs sind und Menschen direkt diese Botschaft bringen, mit ihnen über Glauben reden, mit ihnen die Bibel lesen, mit ihnen Beziehungen knüpfen. Und ich dachte mir, wie würde sich unsere Stadt langfristig verändern, wenn wir Christen gehen würden und einfach eine gelebte Botschaft wären, wenn die gute Nachricht Stadtgespräch werden würde, ein Gespräch in Treppenhäusern, in Warteschlangen, in öffentlichen Verkehrsmitteln, in Klassenzimmern, in Pausenräumen, in Büros, auf Spielplätzen, in Umkleidekabinen beim Sport, im Fitnessstudio, in Wohnzimmern, an Küchentischen, in Kneipen, in Diskos, bei gemeinsamen Mahlzeiten, Ausflügen. Wie wäre es, wenn man überall darüber reden würde, weil wir alle anfangen, darüber zu reden? Wie krass! Wenn sich irgendwo eine Gelegenheit bietet, wenn wir dann Menschen Gottes Liebe zusprechen würden, von Gottes Liebe erzählen würden, was Gott uns Gutes getan hat. Wenn wir ihnen ganz natürlich ein Gebet anbieten würden, direkt, oder dass wir abends für sie zu Hause beten. Wenn wir einfach ein Stück Beziehung bauen würden. Wenn wir ihnen vielleicht dann doch mal, wenn wir uns persönlich treffen, aus unserem Lieblingsbuch eine Passage vorlesen würden oder ihnen einen Vers mailen würden. Wir würden diese Stadt revolutionieren. Und wisst ihr, geht doch gar keine Gefahr von uns aus. Wir sind doch der Liebe verpflichtet. Das heißt, wir bleiben doch höchst sensibel in unseren Begegnungen. Wir ringen vor Gott um Menschen. Wir beten für sie. Wir beten, dass Gott uns spontan mit Menschen zusammenführt und dass er uns begleitet auf dem Weg, den wir mit Menschen über längere Zeit gehen. Wir beten um gute Gelegenheiten und dann nutzen wir gute Vorlagen von Gott und ergreifen sie und wir wirken mit, dass sich Möglichkeiten ergeben. Aber wir drängen uns niemand auf, wir bedrängen niemanden. Nein, das tun wir nicht. Und wir brauchen auch Gott gar nicht verteidigen und sein Wort, denn Gott selbst verteidigt uns und sein Wort wirkt und wird sich erweisen. Also wir sind einfach Gesandte und Verkündiger. Und gar nicht, weil wir das müssten. Wir müssen das überhaupt nicht, sondern wir tun das aus freien Stücken, weil wir Jesus folgen. Übrigens, du brauchst ihm gar nicht folgen. Er lässt dir Freiheit. Aber wenn du ihm folgen möchtest, dann kannst du nicht weniger sein als seine Gesandte, als sein Gesandter, mitten in dieser Welt. Zu wem willst du gehen? Wen magst du gerne, der Jesus noch nicht nachfolgt? Mit wem willst du die Ewigkeit teilen? Denkst du, du bist zufällig der Nachbar, der Kollege, der Freund, die Freundin, der Bekannte, die Bekannte? Nächstes Jahr, 2019, ist Live on Stage. Wir werden mit mehreren Gemeinden aus Hamburg dieses Projekt machen. Das ist eine Mischung aus Freundschaftsevangelisation und Event-Evangelisation. Live on Stage. Wir werden ein Jahr lang für unsere Freunde beten. Wir werden bestimmte Freunde zu unseren VIPs machen und jeden Tag an sie denken und auf sie achten, mit ihnen Beziehungen bauen. Und dann werden wir sie Ende des Jahres zu einem professionellen christlichen Musical einladen. Und wir glauben einfach, weil wir ein ganzes Jahr lang beten und mit vielen Gemeinden zusammen, dass Gott es segnen wird und dass etwas bewegen wird in dieser Stadt. Dabei vertrauen wir Gottes Liebe. Gottes Liebe. Nicht unserer persönlichen Innovation. Gottes Liebe vertrauen wir dabei. Und wir wollen Glauben gemeinsam leben. Wir wollen gemeinsam unterwegs sein, uns gegenseitig anfeuern, unsere Freunde gegenseitig kennenlernen. Da, wo es Sinn macht und sich ergibt. Wir bleiben nicht für uns. Wir wollen Glauben gemeinsam leben. Und deshalb zieht es uns zu anderen. Deswegen bewegt es unser Herz, die Nachricht zu leben und die gute Nachricht zu verkündigen. Dass wir durch Gottes Geist kreativ werden und aktiv. Und dort, wo Gottes Geist uns anhält, aus Weisheit lieber zu schweigen, da wird unser Leben lauter schreien, als Worte es können. Da sind wir dann eben einfach eine gelebte Botschaft. Ist genauso gut, genauso wirkmächtig. Und Gott lässt uns nicht alleine auf diesem Weg. Nein, uns ist verheißen, dass uns Zeichen folgen werden. Denen, die glauben, denen, die Jesus vertrauen, in meinem Namen werden sie Dämonen austreiben, also das Böse besiegen. Wir werden in neuen Sprachen reden. Gott wird uns eine neue Intimität schenken, dass wir mit ihm so verbunden sind. Und Sprachengebet ist nur eine Möglichkeit, mit Gott in intimer Weise zu sprechen, ohne dass der Verstand alles durchdringen muss. Also eine neue Sprachfähigkeit im Gespräch mit Gott, aber auch in unserer Begegnung mit Menschen. Das Richtige zur richtigen Zeit zu sagen, Worte auszusprechen, die Leben wecken, aufzubauen, göttliche Wahrheit, Übernatürliches im Leben von Menschen zu sprechen. Und dann als nächstes, sie werden Schlangen aufheben, damit haben wir vielleicht jetzt weniger zu tun, aber wenn wir etwas Tödliches trinken, das ist ja so manches nicht mehr ganz in Ordnung, was wir so essen und trinken, das wird uns nicht schaden. Also wir haben einen übernatürlichen Schutz, dass uns Dinge am Rande unserer Komfortzone nicht schaden werden, dass Gottes Kraft in uns stärker sein wird als alle zerstörerischen Gegenkräfte. Was für ein Rückenwind! Und dann Schwachen, da steht wörtlich Kraftlosen, Schwachen, werden wir die Hände auflegen und sie werden sich wohlbefinden. Eine heilende Berührung verspricht uns Gott. Aber dann werden wir wohl berühren müssen. Aber da, wo wir es im Glauben tun, wird etwas passieren. Und sei es, dass die Liebe Gottes in Menschen dringt. Wenn Gott nicht sogar in dem Moment Heilung freisetzt. Innere und äußere Heilung. Also übernatürliche Segnungen, die Gott uns verspricht, die von uns fließen sollen, wenn wir Menschen zugewandt leben. Gott zugewandt und Menschen zugewandt. Und hier die letzte Folie. Das ist ein Teil unserer Christusgemeinde Barmbek Nord. Auf der Straße. Da gehören wir hin. Und wisst ihr, seit 2005 sind wir gewachsen. Und hier sind etliche. Die haben 2005 noch keine persönliche Beziehung zu Jesus gehabt. Sie sind da reingewachsen, weil irgendwer sie eingeladen hat. Weil irgendwer sie geliebt hat, sich ihnen zugewandt hat. Und das ist überall so. Und wir wollen doch niemanden, der jetzt hier sitzt oder der zu uns gehört, missen, oder? Jeder ist so wertvoll und wir sind mitgewachsen an dem Glauben, der in anderen entstanden ist. Das hat unseren Glauben angefacht am meisten, oder? Mein Glaube ist gewachsen, weil ich gesehen habe, was Gott an anderen und in anderen und mit und durch andere tut. Das hat meinen Glauben am meisten vorangebracht. Also nehmen wir dieses Österliche geht hin. Nehmen wir das, was der Engel den Frauen am Grab gesagt hat, das, was Jesus seinen Freunden gesagt hat. Geht, lebt diese gute Botschaft. Und dabei vertrauen wir Gottes Liebe. Wir wollen Glauben gemeinsam leben und diese Hoffnung weitergeben. Eine Hoffnung, die das Böse besiegt hat. Wir haben es vorhin gesungen und wir werden noch weiter singen. Ich bete noch mit uns. Vater im Himmel, deine Liebe zu uns, die hat dein Herz so zerrissen durch die ganze Geschichte hindurch, dass du dich zum Äußersten entschieden hast, deinen einzigen Sohn in die Welt zu schicken. Und Jesus, du warst so voll Liebe erfüllt, dass du sehenden Auges in diese Welt gekommen bist, alles aufgegeben hast und ein Dreck wurdest vor der Menschheit, um uns zu erlösen, uns herauszulösen aus allem Bösen, aus allem Drehen um uns selbst. Und du hast uns auf eine neue Spur gesetzt mit deiner Auferstehung. Du lebst, du bist der Herr der Welt. Es gibt für alles Hoffnung bis in Ewigkeit. Und wir dürfen Hoffnungsträger sein. Jesus, es ist so ein Geschenk, dir nachzufolgen. Und Jesus, ich danke dir, dass wir dich einladen dürfen, dass du uns mit deiner Liebe erfüllst. Dass deine Hingabe unser Leben kennzeichnet, weil es das Kostbarste ist. Dass wir uns von dir erfüllen lassen, Heiliger Geist. Komm du, erfüll du uns mit deiner Liebe und deiner Kraft. Dass noch viele in diese Freude einsteigen können, dass sie geliebt sind und herausgerettet sind, erlöst sind, befreit sind zu lebendiger Hoffnung. Das wollen wir gemeinsam feiern mit jedem, der dazukommt. Heiliger Geist, hilf du uns zu gehen. Motivier du uns, rühr du unser Herz an, stärk du unsere Füße, gib uns Ideen. Lass uns einfach lieben in dieser Welt. Danke, Jesus, dass das geht, weil du uns zuerst geliebt hast. Amen.